Eintauchen in die Gegenwart Gottes. Er ist da heute Morgen, der Heilige Geist ist da. Wenn du eine Erquickung brauchst, streck dich aus. Wenn du Heilung brauchst, streck dich aus. Wenn es irgendwo eine Stelle gibt, die dir wehtut, leg deine Hand jetzt drauf im Geist, im Glauben und sag danke, Jesus, für Heilung. Heilung gehört mir. Danke, dass Heilung jetzt sich manifestiert. Halleluja. Danke, Jesus. Wenn du eine Erquickung brauchst, leg deine Hand auf deine Seele, auf deinen Bauch, auf dein Herz, egal, oder an deinen Kopf, wo deine Gedanken sind. Sag danke, Jesus, für Erquickung jetzt. Danke für gute Gedanken. Danke, dass alles, was dich nicht meint, jetzt weggeht. Jeder Zweifel, jeder Unglaube geht jetzt weg in Jesu wunderbarem Namen. Wenn du irgendwas brauchst, die Bibel sagt, wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Und wenn wir bitten, bitten wir in einer Art und Weise, die Gott nicht gefällt. Aber heute Morgen lass uns doch mit Zuversicht zum Thron der Gnade kommen und auf eine ehrliche, reine, anständige Art und Weise den Vater bitten um all die Dinge, die wir benötigen. Wenn du einen Job brauchst, wenn du Veränderung brauchst, egal was es ist, dann bitte ihn jetzt darum. Bitte ihn darum, dass es in dein Leben fließt, dass Vision kommt, dass ein Plan kommt, dass du weißt, wie es weitergeht. Ich spüre, dass manche ziemlich angegriffen sind von satanischen Gedanken. Niedergeschlagenheit, Entmutigung, Traurigkeit. Lass das jetzt alles los, lass das alles los. Empfang, empfang, empfang. Auch für die, die zu Hause zuhören, empfang, mach das mit. Sag dem Herrn, was du brauchst und er gibt dir gerne. Er ist ein Gott, in ihm ist das Ja und das Amen. Und er gibt dir gerne. Alles, was nicht zur Sünde dient, gibt er dir gerne. Er versorgt dich nach dem Reichtum seiner Helligkeit. Und seine Helligkeit ist hier, seine Gegenwart ist hier, sein Heiliger Geist ist hier, seine Engel sind hier. Die Herrlichkeit des Himmels ist da, ist offen. Der Zugang zum Thron der Gnade ist auf. Heute Morgen empfang, empfang. Wenn du ungläubige Familienmitglieder hast, leg sie heute Morgen vor den Herrn und sag danke, Herr, dass ich weiterhin in Fürbitte dranbleiben darf, aber ich lasse die Sorge darum los. Ich spüre, wie der Herr sagt, sorg dich nicht mehr, lass los. Lass die Sorge los, die Sorge frisst dich auf, sie bringt dir gar nichts, lass los. Die Bibel sagt immer wieder, sorg dich nicht. Und der Teufel hat einen Gegenplan, er bombardiert uns mit Sorgen. Aber heute Morgen lass alles los. Leg deine Lieben vor den Herrn und sag danke, Herr, dass sie ihre Knie beugen werden und dass ihre Zunge bekennen wird, dass du der Herr bist. Halleluja, danke, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Deine Gegenwart ist so heilsam. Deine Gegenwart ist herrlich. Deine Gegenwart ist alles, was wir brauchen. Darin ist alles, was wir brauchen. Strecken uns aus nach einer neuen Zeit in unserem Leben, Herr. Danke, Herr. Du hast so viel mehr, so viel mehr, so viel mehr, so viel mehr. Herr, wir sind noch nicht zufrieden, wir sind noch nicht satt. Wir sind immer noch hungrig, wir sind immer noch durstig. Wir wollen mehr sehen von deiner Herrlichkeit, von deinen Wundern, von dem, was du schon auf dieser Erde getan hast und noch tun willst. Wir strecken uns aus nach dem, was vor uns liegt. Nicht, was hinter uns liegt, sondern von dem, was vor uns liegt. Wir strecken uns aus für die Pläne des restlichen 24 und für die Pläne für 25. Halleluja. Danke, Jesus. Du hast so viel mehr, so viel mehr. Danke, Jesus. Alles, was nicht aus dem Geist geboren ist, geht jetzt weg. Aus meiner Seele, aus meinen Gedanken, aus meinen Plänen, aus meinen Wünschen, aus meinen Träumen. Reinige du, Jesus, reinige du. Alles, was unrein ist, geht, so wie Bärbel gerade gebetet hat. Wir ergeben dir die Erlaubnis, alles abzuschneiden, was dich nicht meint. Danke, dass jeder Ast, jeder Zweig, der keine Frucht bringt, im Geist abgeschnitten wird, jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Danke, dass du uns frei machst zu jedem guten Werk in Christus Jesus. Danke, dass wir dir gehören. Danke, dass der in uns lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Und danke, dass du uns auf rechter Straße führst, um deines Namens willen, um deines Namens willen, um deines Namens willen. Danke, Jesus. Danke, du versorgst uns. Danke, dass wir Überfluss haben, ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes, ein überfließendes Maß an allem, was wir brauchen, Jesus. danke, dass du uns reich gemacht hast, reich gemacht. Danke, dass wir Könige und Priester sind an Christi Stadt auf dieser Erde. Danke, dass wir herrschen im Leben, weil du uns zur Herrschaft berufen hast. Danke, dass der Teufel unter unseren Füßen ist. Und danke, dass wir herrschen. Danke, dass wir herrschen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, dass deine Kraft sich manifestiert in deinen Kindern, Jesus. Danke, Halleluja. Du gibst jedem, was er braucht. Du versorgst jeden mit dem, was er braucht. Und du gibst mehr, als was er braucht. Halleluja. Vater, wo wir Freude brauchen, da gibst du uns überfließende Freude. Da lässt unser Herz hüpfen in unserer Brust vor Freude. Nicht ein bisschen, sondern volles Maß. Danke, Jesus. Danke, Halleluja. Danke, Jesus. Preis sei dir, Preis sei dir, Preis sei dir, Preis sei dir. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Strecken uns aus nach mehr von dir, Herr. Vater, mit dem Schwert des Geistes schneiden wir alles ab. Wir kappen jeden Strang, der in die falsche Quelle geht, jede Wurzel, die noch in die Quelle der Welt geht, in die Quelle des Teufels. Wir kappen alles ab, schneiden ab, auch wenn es weh tut. Wir kappen es, schneiden es ab, wir trennen es ab mit dem Schwert des Geistes, jetzt in Jesu Namen. Und danke, dass wir nur noch aus der Quelle des Christus versorgt sind. Ob es unsere Gedanken sind, unsere Emotionen, Finanzen, Firma, Familie, Umfeld, Zuhause, Wohnort, egal was es betrifft in unserem Leben. Danke, dass du regierst und dass du nicht aufgibst, Jesus, sondern dass du uns immer wieder aufs Neue stärkst, uns immer wieder zusprichst, dass du bei uns bist, uns nicht verlässt noch versäumst, ganz im Gegenteil. Danke, Herr, für das, was du vorhast in dieser Zeit. Herr, lass uns wegschauen von den weltlichen Nachrichten und hinschauen zu den biblischen Nachrichten. Denn dein Wort ist wahr, dein Wort bleibt in Ewigkeit. Herr, hilf uns, dass wir das anschauen, was uns Frucht bringt im Guten, im Positiven, nämlich dein Wort. Dein Wort geht nicht leer zurück, es verbringt das, wozu du es ausgesendet hast. Es durchtrennt Mark und Bein, Seele und Geist. Und ich bete heute Morgen, dass alles Seelische getrennt wird vom Geist, dass wir frei sind. Du hast uns nicht in der Seele berufen, sondern im Geist. Du hast gesagt, wir sollen herrschen im Geist an Christi Stadt. Und dein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, nicht meiner Seele. Darum sage ich, Seele, unter meine Füße, schweig, sei still. Halt die Schnauze, wenn es nicht anders geht. Sei still. Halleluja. Und du bist ein lebendig machender Geist, jeden Tag aufs Neue. Du bist ein lebendig machender Geist, ein lebendig machender Geist. Du bist der Gott, der alles in allem erfüllt. Halleluja, danke Jesus, Preis sei dir. Jesus, wir wissen nie, was es gekostet hat, was du am Kreuz bezahlt hast. Wir werden diesen Preis wohl nie verstehen, aber das bisschen, was wir bis jetzt verstanden haben, diese kleine Prozentsatz, dafür danken wir dir von der Tiefe unseres Herzens. Danke, dass wir teuer erkauft sind mit dem Blut des Lammes, dass wir erlöst sind. Danke, dass es uns wohl ergeht an Geist, Seele und Leib. Alles andere ist Lüge, alles andere ist Manipulation, alles andere ist nicht die Wahrheit. Herr, wir strecken uns heute Morgen aus nach deiner Wahrheit. Wir reinigen uns heute Morgen. Herr, wir duschen nicht nur äußerlich, wir duschen auch innerlich. Danke, dass du heute Morgen alles rausspülst aus unserem tiefsten Innern, was dich nicht meint, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, Preis sei dir. Danke, Heiliger Geist, dass du ein tiefes Werk tust. Du sagst, du reinigst die Braut. Du reinigst die Braut. Du willst keine Braut mit Flecken und Runzeln. Du willst eine geheiligte, wunderschöne, gereinigte, geschmückte, vorbereitete, erwartungsvolle Braut. Und danke, dass du das tust in jedem Einzelnen von uns. Danke, Jesus. Herr, ich bete heute Morgen, dass du austauscht, da wo die Welt groß geworden ist und der Glaube klein, bete ich, dass der Glaube groß wird und die Welt verschwindet. Ich bete nicht, dass sie klein wird, ich bete, dass sie verschwindet. Dass wir erkennen, dass wir Botschafter sind an Christi Stadt. Dass wir erkennen, wer uns gesandt hat, dass wir erkennen, wer hinter uns steht. Dass wir wissen, wer wir sind. Söhne des Allerhöchsten, geliebt, freigemacht und ausgesandt in diese Welt, um die Werke des Herrn zu tun und zu verkündigen. Danke, Jesus, danke, Herr. Vater, danke, dass unser geistliches Konto bis zum Anschlag gefüllt ist. Wir brauchen nur abheben. Und ich bete, dass wir begreifen, dass wir jetzt anfangen, dass die Zeit ist, wo wir abheben. Das, was du in unser Leben investiert hast. Danke, dass jetzt eine Zeit ist, wo wir deine Wunder sehen werden. Wo wir erleben werden, was du vorbereitet hast für diese Zeit. Danke, dass das Zeitalter der Gemeinde endet, wie es angefangen hat in Apostelgeschichte, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, mit Zeichen und mit Wundern. Danke, dass es so enden wird, dass du nochmal deinen Geist ausgießt auf alles Fleisch. Danke, dass du nochmal deine Wolke der Herrlichkeit über diese Erde gehen lässt. Danke, Jesus, und du nimmst uns mitten mit hinein. Danke, Jesus, dass wir deine Wunder sehen. Danke, Herr, preis sei dir. In deiner Gegenwart wird alles so klein, so unbedeutend, so unwichtig und vieles auch so sinn- und nutzlos, was uns doch so wichtig erscheint. Jesus, wir wollen dich, wir brauchen dich. Wir wollen frisches, klares Wasser. Wir brauchen kein Sprudelwasser mit Blubber-Blubber dieser Welt, sondern wir brauchen dich, Jesus, dich alleine. Danke, Jesus, du bist genug. Herr, wir bekennen, dass du bist für mich genug. Jesus, du bist für mich genug. Du bist für mich genug. Wenn ich nur dich habe, Jesus, habe ich alles, was ich brauche. Wenn ich nur dich habe, habe ich alles, was ich brauche. Herr, wir tauchen ein in die Schichten deiner Helligkeit, deiner Gegenwart. Du hast uns letzte Woche gesagt, es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Und wir bekennen das jetzt, dass es nicht vorbei ist, sondern dass es erst richtig losgeht. Danke, Jesus, dass du wunderbare Pläne hast und wir sagen Ja zu deinen Plänen. Herr, ich bete als Pastor dieser Gemeinde, als Thomas, ja, und als Bruder von vielen, dass wir dir nicht im Weg stehen, Jesus. Zeig uns deine Pläne, zeig uns, was du vorhast. Lass uns mit dir in diesen Schlacht reingehen, die Bibel beschreibt, in diesen Triumph zu Christi, dass wir nebeneinander laufen, viele hintereinander, dass wir in diesen Schlachtreihen des Christus mit hineingehen, in diesen Triumphzug. Jeder läuft seine Bahn, keiner hinter den anderen, sondern dass wir erkennen, was der Geist in dieser Zeit sagt, was der Geist in dieser Zeit tun will, dass wir mittendrin sind in dem, was du tust, Jesus. Gott gut? Geht's euch gut? Manchmal müssen wir ein bisschen hineintauchen, die Gegenwart Gottes, hä? Ich habe keine Ahnung, was ich heute predige, aber irgendwas wird es wohl werden. Irgendwas schwirrt mir immer durch den Kopf und durch den Geist. Aber ich habe so gedacht, mit der Braut, Gott sucht eine Braut, gell? Gott bereitet eine Braut vor. Und so während dem Lobpreis habe ich so gedacht, ja, schon interessant. Ist mir noch nie so aufgefallen, aber die erste Braut, ich nenne sie mal so Israel, die war wie so eine Zwangsheirat. Die war wie so eine Frau, die zwangsverheiratet worden ist. Und ich glaube, in den seltensten Fällen ist es eine Liebesheirat. Ich glaube, in den meisten Fällen beugt man sich der Religion, der Tradition, den Eltern oder dem Brautpreis oder was es alles so gibt in der Welt. Und da habe ich so im Stillen gedacht, ja, so ein bisschen ist das vielleicht auch auf Israel bezogen. Die haben so einen Bund mit Gott gehabt, so einen Ehebund, aber ständig haben sie rumgehurt. Die Bibel nennt es sogar so. Sie sind ständig in Hurerei verfallen. Ständig waren sie an anderen Männern interessiert. Und es verwundert einem auch nicht, weil es einfach keine Liebesheirat war irgendwo. Aber ganz anders ist es mit der Braut im Neuen Bund, im Neuen Testament. Da bereitet sich Gott eine Braut, die ihn liebt. Und ja, wo alles andere drumherum nicht so wichtig ist, sondern wo Gott die Herzen zubereitet. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass Gott an euren Herzen arbeitet und dass er da auch nicht aufhört, dass das so ein ganz, ganz tiefer Prozess ist? Und mir ist aufgefallen, dass es selbst in der Braut oder in Gemeinden Leute gibt, die diese Herzensveränderung nicht wollen. Die sagen, bis hierhin nicht weiter. Das ist mir too much. Und Gott alleine weiß, wie es mit diesen Menschen weitergeht. Es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu richten oder so, aber mir fällt halt so auf. Und manchmal frage ich mich, wie weit bin ich bereit, wie weit sind andere bereit, Gott an dir selber arbeiten zu lassen? Gibt es einen Punkt, wo ich sage, oh, bis dahin und nicht weiter? Den gab es schon ein paar Mal in meinem Leben, wo ich dachte, jetzt wird es mir aber irgendwie zu viel. Aber immer wenn ich mich entschieden habe und habe gesagt, nee, Gott, ich merke, es muss sein. Ja? Manche gehen ja mit einem Abszess zum Arzt und sagen, Herr Doktor, es tut ziemlich weh, ich bin ganz dick und geschwollen und ich glaube, da ist auch Eiter drin. Der Doc sagt, ja, muss man aufschneiden. Nee, ich lasse mal lieber sein. Dann geht es noch eine Weile, bis der Patient merkt, oh Mann, ich glaube, der muss das wirklich aufschneiden jetzt. Ne? Und dann muss es aufschneiden und dann ist es aber gut. Und ich glaube, manchmal macht Gott diese Prozesse auch in unserem Herzen, in unserem tiefsten Innern, wo auch immer, welche Stelle auch immer, wo er weiß, da muss er was verändern. Und da muss er ran. Und ich glaube, das ist so der, wie soll ich das richtig sagen, der Hauptfokus, die Aufgabe des Heiligen Geistes momentan. Und ich sehe das so weltweit, wenn ich so Christen beobachte, wie viele sich arrangieren mit dem Umstand. Ob sie arm sind, ob sie krank sind, ob sie traurig sind, ob sie depressiv sind. So viele Christen haben da aufgegeben. Und dann denke ich mir manchmal, wenn man dann liest, was in der Bibel alles uns gehört, was unser Erbe ist, da kommt einem das vor wie so eine Verarschung. Das kommt einem vor wie ein Witz, wie ein Hohn. Aber ich glaube, Gott ist kein Lügner. Du auch? Ich glaube, Gott meint es genauso, wie er es sagt, und er sagt es genauso, wie er es meint. Dass Heilung uns gehört, dass Befreiung uns gehört, dass wir herrschen über den Teufel und so weiter. Wisst ihr, dass interessant ist, dass in der Bibel steht, oder dass Jesus eigentlich an keiner Stelle aufruft, groß gegen den Teufel zu kämpfen. Er sagt, widersteht ihm, dann flieht er. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Job. Widersteht ihm, dann flieht er. Nicht du, er flieht. Aber dass da steht, dass die Wurzel allen Übels ist die Liebe zum Geld. Nicht das Geld, die Liebe zum Geld. Und jetzt überlege mal, wer diese Welt regiert. Ist es Gott oder das Geld? Wer macht, dass du morgens aufstehst und zur Arbeit gehst, 8 Stunden? Ist es Gott oder das Geld? Wer macht, dass du deinen Tages-, Monats-, Jahresplan ausrichtest, nach deinem Job, wo das Geld kommt? Die Botschaft ist nicht, hör auf zu arbeiten, das habe ich nicht gepredigt. Sondern die Frage ist, inwieweit regiert uns dieses Geld und das System dieser Welt? Das System dieser Welt ist Geld verdienen, Geld ausgeben. Und der Oberdämon, der darüber herrscht, ist Mammon. Wir kennen all diese Wahrheiten. Vor Jahren hat der Heilige Geist hier mal zu mir gesagt, manche haben so einen Zwiebelgeldbeutel. Immer wenn du da reinschaust, kommen dir die Tränen. Und wenn sie selber reinschauen, auch. Sie sind geizig, sie geben nichts. Ihr alle seid Geber, das weiß ich. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, sag ihnen, wenn du jetzt sagen würdest, gib den Betrag X, ich sage jetzt extra keine Summe, weil das wieder in eurem Kopf rumschwirrt. Aber wenn der Herr morgens hier sagen würde, gib den Betrag X durch mich, durch Bärbel, durch einen Prophet, durch was auch immer. Viele würden erstmal überlegen, soll ich nicht. Wenn ich dir aber sagen würde, heute Abend, 20 Uhr ist die Entrückung, ich weiß es 100%, und es wäre so, dann würden alle heute Morgen noch ihr Haus verkaufen, was sie besitzen, und würden es bringen. Wenn du heute Abend hundertprozentig wüsstest, heute findet die Entrückung statt. Du würdest heute Morgen alles verschenken mit einer Freude und einer Leichtigkeit. Ach, würd's dir, du, oh, ich habe nochmal alles hergegeben, ich habe nochmal richtig ins Reich Gottes investiert. Was macht es für einen Unterschied, ob Jesus heute kommt oder morgen, wenn er was von dir verlangt? Merkt ihr, es geht nicht ums Geben. Gott braucht dein Haus nicht, er braucht dein Auto nicht, er braucht das Geld auf deinem Kontostand nicht. Was Gott möchte, ist dein Herz. Er möchte, dass die Liebe zum Geld nicht stärker ist. Und wenn ich Liebe zum Geld sage, ist alles dabei, was man kaufen kann. Sondern er möchte, dass du ihn liebst. Ich glaube, die erste Braut, ich nenne sie einfach Israel, die erste Braut Israel hat in ihrem Mann irgendwo den Versorger gesehen. Aber sie hat ihn nicht geliebt. Sie hat immer nur den Versorger. Gott gib, hilf uns, rette uns, versorg uns, mach, gib die Feinde in unsere Hand, schenk mir ein schönes Kleid, ich brauche neue Schuhe. Es war immer irgendwie, gib, 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 und Gott hat gegeben. Aber immer wenn es darum ging, dass die Braut etwas zurückgibt an ihren Mann, haben sie versagt. Was logisch ist, weil die Braut diesen Mann nicht liebte. Sie verstand ihn auch nicht. Dieser Mann war ihr unheimlich. Ich denke so oft an die Bibelstelle und ich bin noch nicht durch. Als Mose vom Berg kam und sein Gesicht leuchtete von der Herrlichkeit des Herrn. Stell dir das mal, jetzt versuch dir das mal vorzustellen, wie ein Zeichentrickfilm oder wie ein Film oder wenn du gut bist in der Vorstellung. Stell dir mal vor, ihr wäre jetzt der Erzengel Gabriel, sagt zu mir, Thomas, komm mal eine Viertelstunde mit in die Küche und ihr wartet hier und ich komme wieder zurück und mein Gesicht leuchtet so hell, dass du nicht in mein Gesicht gucken kannst, weil es so hell leuchtet wie die Sonne und du merkst sofort, wenn du weiter guckst, wirst du blind. Aber die Herrlichkeit Gottes ist nicht wie die Sonne, sondern die Herrlichkeit Gottes ist immer durchdrungen von der Liebe, von der Freiheit, von heilender Gegenwart Gottes. Müsst ihr euch mal überlegen. Versteht ihr, was ich sagen will? Es ist nicht eine Helligkeit oder ein Licht, was einfach nur hell ist. Es ist etwas, was dich komplett durchdringt, wie die Gammastrahlung bei der Radioaktivität, die zerstört deine Zellen. Gottes Helligkeit baut deine Zellen. Wenn du jemand erlebst, der aus der Helligkeit kommt und aus der Helligkeit strahlt, wir lesen es oft in der Bibel, dass diese Leute anfingen zu weinen oder sie fielen auf ihr Angesicht oder sie merkten, boah, als Petrus die Herrlichkeit von Christus wahrnahm, sagte, geh weg, ich bin ein Sünder. Versteht ihr, was die Herrlichkeit macht? Die Herrlichkeit heilt, sie befreit, sie reinigt, wir haben es letzte Woche gehört. Jetzt kommst du in diese Herrlichkeit, in diese Gegenwart Gottes und es geht nicht um Mose, es geht mir auch nicht um sein Gesicht. Es ist nur ein Beispiel. Wie reagieren die Israeliten, wie reagiert die Braut? Oh Gott, die Schönheit dieses Bräutigams ertrage ich nicht, tut eine Decke auf sein Gesicht. Wie pervers ist das denn? Mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Wie muss es wohl dem Vater gegangen sein? Er offenbart sich im Promillebereich dem Mose. Er kommt zurück zum Volk. Wir wissen, was sie alles getrieben haben. Und sie sagen, diese Herrlichkeit ertragen wir nicht. Stell mal vor, Gott hat einen Mann für dich und er ist der schönste Mann dieser Welt und du sagst, oh, der sieht mir zu gut aus, das halte ich nicht aus. Und das Beispiel hinkt, weil es immer irgendwo mit Sünde und mit Sex und irgendwas, das meine ich nicht. Ich rede von der Herrlichkeit. Und sie sagen, bedeck dein Gesicht, wir ertragen das nicht. Ich glaube, ich würde ausflippen, ich würde sagen, boah, krass. Ich würde immer so meine Hände und so ein bisschen immer durchspicken durch so einen Spalt. Ich will noch mal was sehen, ich will noch mal so ein bisschen von diesem Licht erhaschen. Ich glaube, ich wäre hungrig danach. Aber ich bin auch die neue Braut und nicht die alte. Und ich denke so oft, wie war das möglich, dass die Leute diese... Sie liebten den Bräutigam nicht. Deswegen war das auch alles zum Scheitern verurteilt. Aber Gott wusste, der ursprüngliche Plan ist nicht die alte Braut, sondern die neue. Das ist das eigentliche Ziel, dass der Vorhang zerreißt, der Heilige Geist raus kann und einzieht in dir. Das muss man sich mal vorstellen, Gott lebt in dir. Das ist doch eine verrückte Vorstellung, oder? Mal ganz nüchtern drüber nachdenken. Wir alle wissen, das ist so. Wir alle sind überzeugt davon. Ich weiß, dass da keiner zweifelt. Aber überleg mal, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, hat gesagt, ich ziehe bei dir ein. Ich weiß nicht, ob es einen heiligen Mann oder eine heilige Frau auf dieser Welt gibt. Vielleicht Reinhard Bonke, als er noch gelebt hat. Stell dir vor, der ruft dich an und sagt, hey, ich habe von dir gehört, dass du gläubig bist. Ich komme heute Nachmittag zum Kaffee vorbei. Ich weiß, was die meisten machen würden. Alles aufräumen, putzen, Toilette, alles. Wo können da noch überall hin? Oben lassen wir nicht rein, aber unten muss alles top sein. Wir sind so, stimmt's? Manchmal tun wir uns schwer, in die Gegenwart Gottes zu gehen, bewusst in die Gegenwart Gottes zu gehen, obwohl er in uns lebt, und meinen, wir müssten noch vor Gott was verstecken, was wir noch tun oder auch nicht tun, damit er es nicht weiß. Weißt du, dass wenn du sündigst, ist Gott dabei? Obwohl er gar nicht will, aber er ist dabei. Wenn du etwas Böses sprichst, der hört's. Wenn du zornig wirst, er sitzt nebendran. Wenn du mit Leuten böse bist, er schämt sich in dir. Verrückt, oder? Und dann laufen wir da draußen rum, erzählen Menschen von Jesus und sie lachen uns aus und sie nehmen uns nicht ernst und was weiß ich was alles. Aber weißt du, das ist nicht der Maßstab. Ich muss mich manchmal auch disziplinieren, damit ich mir wieder selber sage, es ist nur wichtig, dass Gott mich ernst nimmt. Es ist nicht wichtig, ob Menschen mich ernst nehmen, es ist wichtig, dass Gott mich ernst nimmt. Ist das cool? Leute, wenn wir im Himmel ankommen, wisst ihr, dass wir im Himmel völlig unbrauchbar sind? Im Himmel bist du unbrauchbar. Oh, im Himmel wird's toll. Und der Vater kann es kaum erwarten, bis du kommst, aber du bist dort unbrauchbar. Alles, was du kannst, braucht da niemand. Du kannst nirgends hingehen, einen bekehren, die sind alle bekehrt. Du kannst auch niemand die Bibel erklären, die wissen die Bibel auswendig. Jeder, wo im Himmel ist, kann dir die Bibel zitieren mit Stelle und alles. Das ist eine Gabe, die du dann hast. Du kannst dort auch niemand mehr vergeben, weil da gibt es nichts mehr zum Vergeben. Du kannst auch niemand mehr belehren und so weiter. Versteht ihr, was ich sagen will? Du bist nur brauchbar auf der Erde für den Vater. Hier braucht er dich. Hier braucht er dich. Hier braucht er dich. Hier braucht er dich. Amen. Ich habe 30 Jahre gedacht, wenn ich nur in Amerika geblieben wäre, ach Gott, wäre mein Leben vielleicht so und so. Und ihr wisst, was der Herr zu mir gesagt hat. Thomas, ich brauche dich in Deutschland. Da drüben habe ich genug. Ich brauche dich hier. In Amerika, 320 Millionen Menschen. Die evangelikale Schätzung geht aus zwischen 60 und 90 Millionen wiedergeborenen Christen. Wenn da die Entrückung ist, dann wisst ihr, was los ist. Da ist ein Riesenloch. Wird in Deutschland nicht so groß sein. In Deutschland sind weniger als 1% gläubig. Gläubige. Also weniger als 1%. Eine Großstadt ist errettet, mehr nicht. Der Rest ist verloren. Noch. Und hier bist du absolut brauchbar. Hier kannst du Leute bekehren, hier kannst du Leute heilen, hier kannst du Leute befreien, hier kannst du Leuten vergeben. Vergebung, auch eins meiner Lieblingsthemen, gell? Immer wenn ich darüber predige, dann kommt der Teufel mit so einer brutalen Verletzung, dass ich denke, ich predige nie wieder über Vergebung. Und dann kommt er sogar und sagt, richtig laut reden wir, sagt, und hältst jetzt endlich die Schnauze über Vergebung? Das kostet dich alles, wieder von vorne anzufangen, über Vergebung zu sprechen. Oder über Menschen auch zu vergeben. Und wisst ihr noch, was ich euch letzte Woche gelehrt habe? Wir sind in einem echten Leben mit echten Verletzungen. Und Nur hier ist echte Herzensveränderung. Nur hier fällt der Same in den Boden und stirbt und dann bleibt er nicht alleine. Menschen, die hier nicht sterben für Christus, bleiben alleine. In der Hölle ist Einsamkeit, da ist Heulen und Zähneklappern. Im Himmel ist Party. Da haben wir Gemeinschaft jeden Tag. Da bist du nie mehr alleine. Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Die eine Aufgabe ist, uns so kühn zu machen, dass wir ohne Angst und Furcht das Evangelium verkündigen. Für Leute beten, Kranken die Hände auflegen und so weiter. Die andere Mammutaufgabe, die Gott hat, ist, dass wir dann nicht stolz werden, nicht überheblich werden und nicht anfangen, tschakka, ich hab's drauf. Das ist eine Aufgabe. Weil unser Fleisch immer, wenn es erfolgreich ist, sofort in die Gegenrichtung schwenkt. Ich kenne das aus Führerscheinprüfungen. Ich habe gezittert wie Espenlaub. Oh, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich habe nicht genug gelernt. Oh, oh, oh. Da kommt der Prüfer, liest alle vor, die bestanden haben, mein Name dabei. Oh, das von einer Sekunde auf die nächste, da wusste ich doch. Der Thomas, das war doch klar, dass du... Kennt ihr das? Wo du denkst, wer redet da mit mir? Wer redet da rein? Was ist das für ein Radiosender? Was ist das für Funksignale? Wo du merkst, hey, Seele, halt mal die Schnauze. Und ich liebe es meiner Seele zu sagen, halt mal die Schnauze. Das größte Problem, was Christen haben, ist nicht der Teufel. Das haben wir gerade geklärt. Der größte Feind in deinem Leben bist du selber, ist dein Fleisch. Ist da, wo der Teufel andocken will, weil er 6000 Jahre Erfahrung mit dem Fleisch der Menschen hat. Mit ihrer Seele, mit ihren ganzen Mechanismen. Denk mal, vielleicht hast du einen Menschen, ich will jetzt keine Hand sehen, auch keinen Namen, der dir ganz arg wehgetan hat und du weißt irgendwie, ich habe ihn noch nicht vergeben oder vielleicht gibt es eine geschichtliche Person, Adolf Hitler oder irgendjemand, wo du sagst, ich hasse den total. Wenn Jesus sagen würde, vergib ihm jetzt. Weiß ich nicht. Wenn er aber sagen würde, heute Abend um 20 Uhr komme ich. Oh ja, Herr, dann vergebe ich noch schnell. Ich will ja nicht da. Ne? Versteht ihr, wie wir denken? Unser Fleisch ist eine Herausforderung, aber es ist möglich, das zu handeln und zu handhaben. Und die einzigste Waffe, die wir haben, ist Herrschen im Geist. Wir herrschen im Leben, im Geist, über unser Fleisch, über die Seele, über die Emotionen. Leute, das war ein sehr langer, harter, schmerzhafter Weg für mich. Bestimmt ein Prozess von 20, 25 Jahren, bis ich verstanden habe, wer eigentlich mein größter Feind ist. Ich habe den Teufel gebunden und die Dämonen gebunden und bin mit Öl und Wein auf dem Berg und habe Chakadibum gemacht mit den Trommeln und habe alle Dämonen gebunden, die gar nicht da waren. Bis ich irgendwann gedacht habe, das hilft nicht, das kann es nicht sein. Irgendwas ist, bis ich gemerkt habe, ich bin das Problem. Der Teufel kann mich nicht stoppen. Wer stoppt mich vom Gebet? Mein Fleisch, meine Faulheit, meine Trägheit, meine Bockigkeit, meine Lustlosigkeit, nenn es, wie du es willst. Wer hält mich auf, anderen zu vergeben? Meine Trotzigkeit, meine Bockigkeit, meine Faulheit, nenn es, wie du willst. Wer verhindert Heilung in meinem Leben? Meine Frau. Die betet nicht genug für mich. Die hat mir nicht lange genug die Hände aufgelegt. Zwar zu wenig Öl. Nein, das ist alles Quatsch. Du selber verhinderst die Manifestation der Heilung durch deinen Mund. Leben und Tod stehen in der Zunge. Gewalt. Ich bin zweimal am Hintern operiert worden. Einmal eine Fistel, einmal eine Fissur. Furchtbare Schmerzen. Die haben mir den halben Auspuff weggeschnitten und wo ich erstmal auf Toilette bin, habe ich gedacht, ich verrecke von Schmerzen. Ich habe Schmerzmittel gekriegt, ich glaube Valoron hieß das, ist eine Stufe unter Morphium. Ich bin im Bett gelegen und das Bett hat sich angefangen zu drehen, ich war high. Und ich habe immer noch Schmerzen gehabt wie ein Stück Vieh. Werde ich nie vergessen. Und dann habe ich gesagt, Herr, warum passiert mir das? Und hat er gesagt, weil du jahrelang gesagt hast, dafür verwette ich meinen Arsch. Leute, das ist nicht lustig, wenn du aufwachst und merkst, nicht die Gemeinde hat nicht genug gebetet, nicht mein Glaube war zu schwach. Nein, meine Worte haben Macht. Leben und Tod stehen in der Zunge Gewalt. Ich war entsetzt. Das sind die schlimmsten Schmerzen, die es gibt. Und wenn du Stuhlgang hast, ich erzähle euch das jetzt, wie es ist, und du hast eine offene Wunde, die heilt wunderbar zu. Jeden Tag. Über Monate. Das sind Schmerzen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich möchte es nie wieder haben. 99 war ich das letzte Mal im Enddarmzentrum Mannheim. Und da sind lauter so Leute mit dir drin. Dann habe ich gesagt, Herr, wie komme ich da raus? Dann hat er zu mir gesagt, tu Buße über deine Worte. Habe ich mehrmals laut gemacht. Ich habe gesagt, Herr, mach die Worte zunichte. Meine eigenen Worte. Nicht der Teufel hat mich verflucht, nicht die Satanisten hatten die Macht. Ich selber habe mit dummem Zeug, dumm und ohne nachzudenken, leichtfertig gesagt, dafür verwette ich meinen Arsch. Merkt ihr, wie das funktioniert? Viele von uns sind krank, weil wir dumm reden. Weil wir Dinge sprechen, die nicht mit dem Geist und mit dem Wort übereinstimmen. Und am Ende sind wir der Herrgott schuld, gell? Der Heiland ist schuld. Jesus, warum heilst du mich nicht? Warum betet die Gemeinde nicht genug? Alle waren schuld, nur ich selber nicht. Bis der Herr gesagt hat, ich zeig dir mal, wer schuld ist. Nie wieder habe ich jemals sowas gesagt. Ich habe meinen Preis bezahlt. Und dann habe ich jahrelang Anschreiben gekriegt vom Enddarmzentrum, bitte kommen Sie zur Nachkontrolle. Ist immens wichtig für Sie. Habe ich gesagt, nein, brauche ich nicht mehr, weil ich rede nicht mehr. Deswegen hat der Teufel kein Anrecht mehr an meinem Bad. Verstanden? Wo auch immer es bei dir ist. Niemals hätte ich im Vorfeld geglaubt, dass das möglich ist. Ich hätte es nicht geglaubt. Ich dachte, ja, komm, jetzt übertreib mal, bleib mal auf dem Boden, komm, ja, der Teufel kommt und ja, nee. Ich hätte es nicht geglaubt. Bis ich es auf die ganz harte Art und Weise, zweimal, nicht einmal, einmal war schon schlimm, zweimal. Und dann hatte ich noch eigentlich noch einen Steißbeinabszess dazu, der so groß war wie ein Hühnerei. So war der Eider da hinten. Ich könnte Geschichten erzählen, ich habe vieles mit Tränen und Schmerz und Leid gelernt. Heute bin ich dankbar dafür. Weil du hast immer zwei Möglichkeiten. Du kommst immer an eine Kreuzung, wo es nur links und rechts abgeht. Links, du wirst verbittert, könnt ihr euch noch erinnern? Und rechts, du gehst in die Vergebung, in die Heilung, in die Befreiung, was auch immer. Oder andersrum, rechts oder links ist völlig wurscht, das ist nicht der Punkt. Wir treffen ständig Entscheidungen in unserem Leben und die ziehen sich nach wie ein roter Faden. Ich habe 20 Jahre lang alle zwei Jahre immer einen neuen Job gehabt. Ich musste immer irgendwo in einer Firma anfangen, von der Pike, Dinge, die ich nie gelernt habe. Ich bin Autoverkäufer geworden, ich habe nie Autoverkäufer gelernt. Davor war ich Schuhverkäufer, habe ich auch nie gelernt. Ich habe im Lager gearbeitet, da habe ich Stapler gefahren, ich habe alle möglichen, ich habe alles gemacht. Die Chefin von Bärbel hat mal zu ihr gesagt, dein Mann, der ist aber echt flexibel. Nee, mir blieb nichts anderes übrig. Und nach 20 Jahren, immer wenn ich mich hochgearbeitet habe, ist irgendwas passiert, habe ich den Job wieder verloren, musste wieder von vorne anfangen. Manchmal wurde die Firma insolvent, manchmal war dies, mal das. Und nach 20 Jahren, ich bin ein Spätzünder, habe ich gesagt, Herr, warum ist es so? Na, der hat zu mir gesagt, weil du dich nicht unterordnest, Thomas. Weil du ein Rebell bist. Weil du immer zum Punkt kommst, wo irgendetwas in der Firma ist, was dir nicht passt, und dann schaltest du auf stur. Und wenn der Firmeninhaber oder der Chef sich entscheiden muss zwischen dir und dem Vorgesetzten, kann ich dir jetzt schon sagen, wie das ausgeht. Manchmal lernt man Dinge im Leben auf die harte Tour, weil man auf der einen Seite stur ist oder auf der anderen Seite einfach keine gute Lehre hat oder weil keiner kommt und sagt, Thomas, öffne mal deine Augen. Du kannst solche Sachen nicht zu deinem Chef sagen, es geht einfach nicht. Und wenn er sagt, mach den Mülleimer leer, dann kannst du nicht sagen, das steht aber nicht in meinem Arbeitsvertrag, machen Sie den Mülleimer gefälligst selber leer. Das sagst du einmal, vielleicht zweimal. Heute kriegst du dann auch noch zwei Abmahnungen im Vorfeld. Da gibt es noch Gnade, Abmahnungen sind Gnade. Manche denken, das wäre was Schlimmes, nee, das ist was Gutes, dass manche aufwachen. Das ist so ein kleines Hämmerchen aufs Köpfchen, dong, dong, aber es klirrt nicht immer bei manchen. Manche haben so einen Dickschädel, da tut sich gar nichts. Und dann merkst du, wow, so geht es nicht im Leben. Glaubt ihr, Gott ist anders? Gott liebt uns. Er kommt nicht mit dem Hämmerchen, aber er lässt uns auch nicht alles durch. Warum? Weil er dich liebt. Warum? Weil er dich liebt. Warum? Weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Frag dich mal für dich im Stillen, wo hast du eine 20-jährige Baustelle? Ich nenne es jetzt einfach heute Morgen so. Wo wiederholt sich ständig ein Zerbruch, eine Zerstörung, etwas, wo was kaputt geht? Frag dich, wo die Wurzel ist. Nicht, wo du den nächsten Ast absägst. Du musst die Wurzel ziehen, dass es Ruhe gibt. Unkraut reißt man an der Wurzel raus, nicht an den Blättern. Und dann merkst du, wow, da kommt was zum Stillstand, da kommt was zum Ende. Und es ist gut, wo du zum Ende kommst, wo du merkst, ich habe so viel investiert und immer wird es mir wieder geraubt. Ich habe heute Morgen gesagt, Heiliger Geist, mach, was du willst. Gib den Leuten das, was sie brauchen. Wir haben einige Schweizer Zuhörer, kriege ich tolle Nachrichten. Tut mir gut, gefällt mir, freut mich. Habt ihr die letzten 3 Sonntage, wo ich nicht da war, genossen? Super Predigen. Super Wort Gottes. Flow des Geistes. Herrlichkeit, Gegenwart. Erbauung, Ermahnung, alles ist weitergeflossen. Es war der erste Urlaub für mich und Bärbel, seit wir gläubig sind, wo wir im Frieden weg konnten und wir wussten, es läuft. Wo ich wusste, es läuft und ich brauche mir keine Sorgen machen, wo wir zum ersten Mal wirklich, auch seit 14 Jahren, seit es die Gemeinde gibt, wirklich innerlich abschalten konnten, weil du kommst sonst nicht zur Ruhe, wenn ständig irgendwas ist, oder? Ich habe so bei Vanessa zugehört und habe gedacht, naja, was sie sagt, der Prophet warf das Holz in die Quelle und dann wurde es süß. Sie weiß nicht, was das Holz ist. Ich weiß, was das Holz ist. Das Holz steht für das Kreuz. Habe ich ja auch am Telefon gesagt. Man lernt immer dazu. Und vielleicht ist es sogar der Originalbaum gewesen, den die Römer fällten und das Kreuz draus machten. Um Jerusalem herum gibt es nicht viele Bäume. Die haben die immer von weit her gebracht. Dann habe ich gedacht bei der Predigt von Sonja, nur 2 Punkte, mehr mache ich nicht. Mit Kain, er hat sich geweigert, ein Blutsopfer zu bringen, was Gott wohlgefällig wäre. Und er wusste es, sie hat es ausführlich erklärt, er muss es gewusst haben von seinen Eltern, dass Gott Blut fließen ließ und nur dadurch etwas passiert ist. Er wusste das. Er weigerte es sich, von seinem Bruder ein Tier zu bekommen, um auch Blut fließen zu lassen. Er war bockig, stolz, trotzig. Haben wir das gerade schon mal gehört? Und wisst ihr, was dann interessant ist, was mir noch nie aufgefallen ist, was mir dann beim Anhören wie plopp gemacht hat vom Heiligen Geist? Was machte er danach? Dann ließ er Blut fließen, nämlich das seines Bruders. Krass, oder? Ich habe gedacht, genau so ist die Menschheit bis zum heutigen Tag. Was Gott verlangt, nö, sehe ich gar nicht ein, warum Blut fließen lassen, so ein Quatsch. Kurz danach, ach, jetzt ist es plötzlich okay. Ja, weil jetzt hast du es gemacht. Davor wäre es zur Vergebung der Sünde gewesen, danach war es Sünde. Davor wäre es Gehorsam gewesen, danach war es Rebellion. Davor wäre es ein Zusammenbringen mit dem Vater gewesen, danach war es die Trennung. Ist das krass? Wenn Leute ihr eigenes Ding machen und sich gegen Gott entscheiden, kommt immer Chaos bei raus. Ich habe so viele Zeugnisse von Leuten gehört im finanziellen Bereich, wo Gott sagt, gib 1.000 Euro. 1.000 Euro, bin ich doof oder was? Nein. Bub, kommen sie nach Hause, Wasserrohrbruch, keine Versicherung, waren mehr als 1.000 Euro kaputt. Ich will niemand Angst machen. Es ist nicht mein Job. Aber ich wundere mich nicht, wenn manche geizig sind, wo sie geben sollen und sich dann wundern, dass Dinge kaputt gehen, weil sie nicht gesegnet sind. Ist das nicht verrückt? Leute, ich weiß, von was ich rede. Ich war im Außendienst. Ich habe 40 Händler übernommen, hatte nach 2 Jahren 140 Händler. War zuständig für Baden-Württemberg. Dann habe ich noch die Pfalz dazugekriegt und Hessen. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich mich verteilen soll. Ich bin am Tag 500 Kilometer gefahren mit dem Auto. Jeden Tag. 2 Jahre lang. Und dann habe ich den Deal des Jahrhunderts gemacht. Mit einem Händler in der Nähe von Stuttgart. Als Provision hat diese Firma Roller verschenkt an die besten Händler. Da habe ich so viele Roller auf einmal verkauft, dass die Provision hätte mich ein Jahr lang durchgetragen. Ich hätte ein Jahr lang nichts mehr arbeiten brauchen. Ist das cool? Ist Gott gut? Segnet uns Gott? Mit einem Händler, wo ich nie gedacht habe, der war eine Nervensäge. Was macht der Thomas? Nächsten Monat, wo der Segen fließt, stelle ich meinen Zehnten geben ein. Ich habe mal zusammengerechnet. In 28.08.89 habe ich mich bekehrt und in all den Jahren habe ich ungefähr 1,5 Jahre nicht den Zehnten bezahlt. Das war die dümmste Zeit meines Lebens. Da habe ich da 3 Monate nicht den Zehnten bezahlt und dann lässt es einen Schlag aus dem Nichts, war die Firma insolvent. 120 Mitarbeiter von heute auf morgen auf der Straße. Und wer regt sich auf? Der Thomas, nicht wahr, du? Weil ich immer alles besser wusste. Ich habe gedacht, wie dumm muss man sein? Deswegen sage ich heute, aus dieser Erfahrung, es ist viel schwieriger, wenn du 1 Million im Monat verdienst, den Zehnten zu geben, wie wenn du 1000 Euro im Monat verdienst. Leute sagen immer, nee, wenn man reich ist, gibt man leichter. Nee. 100.000 Euro geben? Boah. 100 Euro geben? Oh, im Prinzip ist es dasselbe. Nur ein paar Nullen mehr, die bei uns viel ausmachen im Kopf. Und da habe ich gemerkt, boah, und ich habe Gott ein Versprechen gegeben, habe gesagt, ich mache es nie mehr. Und dann war ein Monat hier in diesen 14 Jahren, wo ich den Zehnten von der Gemeinde verbraucht habe. Und ich hatte so einen Unfrieden. Ein einziges Mal habe ich mich das getraut. Werde es nie vergessen. Bin ich ins Gebet, hat der Herr zu mir gesagt, tu es nie wieder. Friss nie wieder deinen Samen. Du hast nächsten Monat auch keine Ernte. Habe ich gesagt, Herr, es tut mir leid. Sei mir gnädig. Und er vergibt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, ja? Aber wir lernen. Aber in den anderen über 30 Jahren habe ich jeden Monat meinen Zehnten gegeben. Und ich gebe ihn jeden Monat treu. Und ich gebe ihn mit Freude. Und ich gebe mehr als das. Warum? Weil ich weiß, ich habe das Prinzip verstanden, Saat und Ernte, Saat und Ernte, Saat und Ernte. Der Vater hat mal zu mir gesagt, dein Geben der Finanzen ist wie Wasser. Tu Wasser in den Fass und lass es ein Jahr stehen und mach dann auf. Du wirst dich wundern, wie das stinkt. Wasser, was sich nicht bewegt, fault. Und Gott hat zu mir gesagt, deine Finanzen, die sich nicht bewegen, faulen. Liest es Bärbeluft vor? Und Most und Rotten? Und da habe ich gesagt, okay, Vater, ich will es verstehen. Ich verstehe manchmal auch nicht alles gleich. Aber ich sage ihm, Herr, verändere mein Herz, ich will es verstehen. Und dann merkst du, wow, ins Reich Gottes investieren ist viel besser. Wir haben ja immer wieder Leute gehabt, auch Leute mit viel, viel Geld. Ich rede von viel Geld. Und die fragen mich immer, was soll ich mit meinem Geld tun? Ich gebe ihnen immer dieselbe Antwort. Frag den Heiligen Geist. Was werden sie tun, wenn du ihnen einen Rat gibst? Gib es hierhin, gib es dorthin, gib es in die Gemeinde. Werden sie es mit ihrem Herzen tun? Nein. Sie werden es tun, weil du was gesagt hast. Ob das 1 Million Euro ist oder 10 Euro, ist völlig egal. Wer es nicht mit dem Herzen tut und wer es nicht mit dem Herrn zusammentut, wird es innerhalb kürzester Zeit bereuen. Hast du schon mal jemand was gegeben, weil du so ein Gefühl hast, du sollst es tun? Ich hatte aus Amerika eine Goldkette mitgebracht. Die war damals nicht so teuer, aber heute bestimmt würde ich 4.000 Euro dafür kriegen, mindestens. Und dann bin ich nach England vor ein paar Jahren, manche wissen das noch, die länger dabei sind, und ich sitze in England im Off und eine Stimme sagt mir die ganze Zeit, werf die Goldkette rein, werf die Goldkette rein, werf die Goldkette rein. Da habe ich sie 10 Mal in der Hand gehabt und immer wieder, und ich habe irgendwie, ich will aber nicht. Und da habe ich gedacht, ja, dann mache ich es halt. Das war aber nicht der Heilige Geist. Das war der Andersack. Und da habe ich die Goldkette reingeworfen. Es ärgert mich bis zum heutigen Tag, dass ich die Goldkette rein habe. Warum? Weil mein Herz nicht dabei war. Wenn dein Herz nicht dabei ist, will Gott eine Braut, wo das Herz dabei ist, oder eine Braut, wo nicht das Herz dabei ist? Haben wir das heute schon gehört? Und ist egal, ob du eine Goldkette gibst oder einen Ring aus dem Kaugummiautomat. Ja, so ein Plastikring. Darum geht's nicht. Gott hat den Reichtum dieser Welt. Gold und Silber ist mein, spricht der Herr. Aber es geht darum, um die Haltung dahinter. Versteht ihr? Und das ist der Lernprozess bei allem Geben. Wenn jemand sagt, komm, lass uns heute Abend treffen zum Beten. Und du, oh nee, ich habe keinen Bock. Und Schwester, bist du dabei? Ja, selbstverständlich komme ich. Ne? Wenn der Herr ruft, bin ich da. Schon wieder beten. Wir haben doch schon mal die Woche gebetet. Werd ganz ehrlich. Ich habe gemerkt, wenn man ehrlich ist mit dem Vater, stört ihn überhaupt nicht. Es stört ihn, wenn wir unehrlich sind. Wenn wir sagen, oh, das ist so Heuchelei, Religion. Noch eine Sache. Der Teufel will jeden Tag, dass wir unseren Glauben verlieren. Er arbeitet dran, das ist sein Hauptprogramm, das ist seine Hauptvirus-Software, die er mit jedem USB-Stick, den du bekommst, mit jedem Programm, mit jeder Seite, wo du in deinem geistlichen Internet rumsurfst, möchte er, dass du dieses Programm downloadest. Oder dass du sagst, wow, das ist ein tolles Angebot, nehme ich. Oder dass er dir ein E-Mail schickt und sagt, öffnen Sie den Anhang. Und dein Antivirenprogramm sagt, lieber nicht. Das ist unbekannt. Return to Sender, schick's zurück an Absender. Nee, ich kann das schon handeln. Aber es interessiert mich doch, was da drin ist. Ich krieg jede Woche so einen Scheiß. Sie haben gewonnen, öffnen Sie nur den Link. Yo, ist klar und tschüss. Ihr Preis liegt bereit, Sie müssen nur abrufen und so weiter. Leute, der Teufel will, dass du den Glauben verlierst. Wenn das passiert, hast du nur noch den Tod vor Augen. Das passierte bei Judas Ischariot. Er verlor den Glauben für 30 Silberlinge. Und er traf die Entscheidung, das war's. Und wenn der Glauben weg ist, wenn der Teufel in der Lage ist, den Glauben zu rauben, hast du nur noch Todessehnsucht. Was tat Judas? Er warf das Geld zurück und er ging und er hängte sich. War das der Wille von Jesus? Hätte Jesus ihm vergeben, wenn er auf die Knie wäre, gesagt, Meister, mir tut's leid. Was ist der Unterschied zu Petrus? War das von Judas schlimmer oder wog es gleich schwer? Sünde ist Sünde. Verrat ist Verrat. Ob für 30 Silberlinge oder nicht. Sie taten beide die gleich schlimme Sünde. Petrus tat Buße und er weinte um den Herrn. Judas nicht. Judas verlor den Glauben im Prozess. Er gab den Glauben auf und er sah nur noch eine Lösung. Erhängen. Schon mal am Punkt gewesen, wo du gedacht hast, ich will lieber sterben, ich will lieber tot sein. Wenn der Herr gestern gekommen wäre, wäre gut, heute ist auch noch okay. Am Morgen dauert mir schon zu lang. Der Teufel möchte dir den Glauben rauben. Und er möchte Situationen in dein Leben bringen, wo du denkst, es ist nur noch der Tod die Lösung. Haben Christen schon Selbstmord begangen?
Ja.
Gibt es Leute, die jeden Tag sich umbringen?
Ja.
Zum Teil für Pillepalle. Zum Teil springen Leute von der Brücke, wenn du das anhörst, was das Problem war, die erste Liebe hat ihn verlassen. Ja, das haben wir alle schon mal erlebt. Wir leben aber immer noch. Man überlebt es, wenn man will. Aber wenn sie den Glauben verloren haben, ans Leben oder wie auch immer, wenn sie nicht wiedergeboren sind, dann wollen sie immer den Tod. Hast du schon mal Stimmen gehört, die sagen, jetzt geh und erhäng dich, bring dich um? Ich schon mehrmals in meinem Leben, über Jahre. Ich bin erst selbstmordgedankenfrei, seit ich 48 geworden bin. Der Prozess fing an, ich habe mich entschieden, frei zu werden, wo ich 38 war. Müsst ihr euch mal vorstellen. Von 38 bis 48 ist ein 10 Jahre langer Prozess. Mit 48 war ich zum ersten Mal frei, ich frei von Selbstmordgedanken. Und es hält bis jetzt an, Gott sei Dank. Er will immer wieder kommen, aber ich lebe jetzt in der besten Zeit meines Lebens. Und das durch Corona durch, manchmal denke ich, es verrückt, ne? Sei jetzt ist innerlich bei mir alles gut, jetzt wird es außen immer verrückter. In den 80er, 90er war außen alles gut, da hat Jobs gehabt ohne Ende, Geld, konntest ein Haus bauen, war alles möglich. Ein Job reicht in der Familie, alles irgendwie anders jetzt. Sei manchmal ist das Leben verrückt, oder? Ich fühle mich jetzt wohl mit mir, ich habe mit mir selbst den Frieden gefunden. Und jetzt ist außenrum irgendwie alles verrückt, gell? Die Welt wird immer verrückter. Aber das ist ja wurscht egal. Wichtiger als der Außenfrieden ist mein innerer Frieden. Darum geht's. Die Welt, da baut Gott nicht, er baut in mir. Er will mich verändern, damit ich stabil werde, damit ich die Braut werde, damit ich der Sohn bin, ihr wisst das alles. Damit es mir gut geht. Und wenn es mir gut geht, geht es meiner Frau gut. Wenn es mir und meiner Frau gut geht, geht es meinen Kindern gut. Eine Familie ist die kleinste Form der Gesellschaft. Warum will der Teufel so Familien zerstören? Warum ist er so hinterher, Ehen zu scheiden? Weil aus kaputten Ehen kommen kaputte Kinder. Kaputte Kinder heiraten wieder. Was wird daraus? Eine kaputte Ehe. Aus kaputter Ehe kommen wieder was? Oder sie sagen, Ehe brauchen wir gar nicht mehr. Wir leben jetzt wild zusammen, was noch schlimmer ist. Weil die gar keinen Schutz mehr haben und so, jetzt können wir endlos weitermachen. Das wisst ihr, wir leben in dieser kaputten, verrückten Welt. Jetzt laufen sie rum, denken sie sind ein Hund mit Hundemasken und was, ey, das kannst du alles gar nicht mehr ernst nehmen. Die drehen komplett durch. Auch alles eine Frucht von dämonischen Mächten, aber trotzdem. Und in all diesem Chaos sagt Gott, ich möchte euch meine Herrlichkeit zeigen. Ich möchte, dass ihr meine Herrlichkeit erlebt, dass ihr meine Herrlichkeit ausstrahlt, dass wo wir hinkommen, wir die Herrlichkeit mitnehmen. Ist das cool? Glaubst du, dass du Licht ausstrahlst, dass du Herrlichkeit ausstrahlst? Menschen, die sehen das oft mehr, als wir uns selber bewusst ist. Wo die sofort spüren, hey, da ist was anders. Und ich liebe das, ich brauche das und ich will das. Und ich will, dass es noch stärker wird und noch mehr wird. Amen. Römer 8, Vers 18. Habe ich schon oft vorgelesen und trotzdem, ich liebe diese Stelle. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich hatte viele Jahre, fast Jahrzehnte, ein Problem mit dieser Stelle. Ich dachte, das ist eine Frechheit, weil ich bin ja ständig durch Leid. Mein ganzer Tagesablauf war Gedanken, wie ich mich umbringe. Den ganzen Tag. Und dann lebst du ein Leben, da liest du in der Zeitung Todesannoncen und du freust dich und denkst, der hat's hinter sich. Du kriegst mit, der hat einen Unfall gehabt, ist verbrannt. Oh, super, ey, Halleluja. Und du bist im Kopf in etwas drin, was niemand nachvollziehen kann. Heute noch merke ich, wenn Leute immer so, ja, ich will nicht sterben, ich habe Krebs. Ich denke immer, warum? Ich kann es immer noch nicht verstehen. Aber das bin ich und niemand muss so werden wie ich. Ihr müsst werden, wie Christus ist. Das ist das Ziel. Ja? Aber ich habe nie Angst vom Tod gehabt. Ich habe auch das Leben nie geliebt oder gerne gelebt. Das war für mich immer eine Last. Jeder Tag war noch ein Tag. Ich habe anders getickt. Ich habe auch noch nie einen gefunden, der so tickt wie ich. Ja, aber so ist es nun mal. Aber ich merke, jetzt ist so eine Zeit, wo ich gerne lebe. Und das ist verrückt für mich. Als ich 50 geworden bin, bin ich in ein ganz tiefes Loch gefallen, weil diese Zahl war in meinem Lebensplan nicht existent. Ich war plötzlich 50, das kam ohne, dass ich einen Plan hatte und habe gedacht, ich wollte nie so alt werden. Ich habe keinen Plan gehabt fürs Altwerden. Das war für mich Horror. Ich habe da eine ganze lange Zeit gebraucht, um da ein Ja zu finden. Ich habe es als Mallis erzählt. Manchmal denke ich, ich bin nicht ganz sauber oder so. Ja, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja? Aber ich habe mich durchgewurschtelt mit dem Heiligen Geist zusammen. Und jetzt ist gut. Jetzt macht mir die 60 keine Angst, die 70 keine. Ich hoffe nicht, dass es so lange noch geht, aber ihr versteht mich, oder? Und wenn ich das so sage, jemand, der sich so mit dem Selbstmord immer beschäftigt hat und da raus ist, für mich ist das ein Wunder, dass sowas überhaupt möglich ist. Und da merke ich, alles ist möglich. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Es lag nicht an Gott, dass es 20 oder 30 Jahre gedauert hat. Es lag einzig und alleine nur an mir. Ich bin mir selber im Weg gestanden. Wenn du andere Christen kennenlernst und die sagen, oh, nach einem halben Jahr war ich frei. Und du denkst so, jo, bei mir sind es jetzt 14,5. Ich bin gespannt, wie lange es noch geht. Ja, das liegt nur an dir. Es liegt nicht an den anderen. Es liegt nicht an der Sondergnade. Früher habe ich so gedacht, der hat eine Sondergnade, der hat die mittlere Gnade und der hat die Spargnade. Da ist mal Pech gehabt. Ja, natürlich nennst du das nicht so offensichtlich. Du denkst halt irgendwo, ja, der betet vielleicht mehr, der ist mehr auf den Knien, das liegt mir gar nicht so. Keine Ahnung, aber das ist alles nicht die Wahrheit. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden, und nochmal, Leiden und Leiden ist zweierlei. Stimmt's? Wenn wir jetzt in die Ukraine fahren würden, da wo die ganzen Gebiete zusammengebombt sind und dann nichts mehr ist, kein fließend Wasser, kein Strom, keine Heizung, nichts zu essen. Und wir fahren da jetzt hin und sagen, gell Bruder, du leidest auch so wie ich. Da wird dir wahrscheinlich eine Standpauke halten. Ja, was ist denn dein Problem? Ja, meine Arbeitskollegin, die mag mich nicht, die sagt morgens nicht guten Morgen zu mir, das verletzt mich total. Ich nehme jetzt extra so ein Beispiel, wo wir alle ein bisschen lachen können. Aber ist es nicht so? Leiden und Leiden ist zweierlei. Ich glaube, das schlimmste Leiden in unserem Leben ist das, wo wir bockig und trotzig sind. Denn die Bibel sagt, Vanessa hat es auch vorgelesen, Gott macht mit dem Leiden so, dass ein Ausgang kommt, wenn es das Leiden von Gott ist. Und wenn das Leiden von Gott ist, ist immer ein Ziel dahinter, nämlich absterben, frei werden. Das ist der Sinn vom Leiden. Frei werden. Abzess aufschneiden, Eider raus, heilen lassen. Der Schnitt tut weh. Aber es ist gut. Und so ist es mit vielem, was Gott tut. Und wenn wir das so lesen, dann denken wir immer an unser Leben und wie schlimm alles war. Und vieles war, weil der Teufel wüten durfte durch unsere Vorfahren, die sich nicht gebeugt haben vor Gott. Dann kam aber Gott sei Dank Jesus in unser Leben und dann haben die gemeint, sie dürfen immer noch weitermachen. Ich hatte früher ganz schräge Lehre, komische Lehre, die mit dem Wort Gottes nicht, aber überhaupt nicht übereinstimmt. Und immer die Vermischung zwischen alten Bund und neuen Bund. Wie oft ich in einer Predigt gehört habe, Gott ist gnädig, wenn man gnädig ist, und das nächste Mal wieder, und Gott sieht alles und bestraft sofort. Ja, wie jetzt, was? Ich war als im Kopf so brrrn, 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 es hat nicht Klick gemacht. Da kam wieder eine Bibelstelle aus dem alten Bund, wo Gott reinhaut und boah, jetzt ist aber mal Schluss. Und dann wieder die Gnade. Und da habe ich gedacht, die Gnade ist wie das Glücksrad. Oh, kann ich nochmal drehen? Oh, er guckt weg. Das hat mit Gott und seinem Herzen nichts zu tun. Das ist Religion. Und es sind immer solche Leute, die von sich aus denken, ich bin gut und du ein Sünder. Ich bin gerecht und du ein Sünder. Mir ist vergeben und dir wird vielleicht noch vergeben. Stimmt's? Denk mal zu den Moslems, die Scharia fordern. Was ist die Scharia? Du stiehlst und dann wird dir die rechte Hand abgehackt. Das wisst ihr, oder? Da wird nicht diskutiert. Wenn du in einem Land bist, wo die Scharia regiert, wird dir die rechte Hand abgehackt. Zack. Wer fordert es? Leute, die noch nie geklaut haben. Nee, das sind die, wo denken, sie haben noch nie geklaut. Die fordern diese Strafe für die anderen. Das ist Religion in der pursten Form. Sie fordert das Verbrennen, das Zerhacken, das, was weiß ich, in der radikalsten Form, aber immer nur für die anderen. Nie für sich. Und jetzt gehen wir zurück in den Promillebereich. Wenn einer eine Botschaft predigt von vorne oder eine, die mit Verdammnis gespickt ist. Warum predigt jemand Verdammnis den Menschen? Weil er denkt, ich gut, du nix. Er denkt, denen muss ich mal die Meinung sagen, denen muss ich mal sagen, wie das läuft, denen muss man mal, aber so richtig. Aber jemand, wo in der Liebe ist, in der Vergebung, der selber erfahren hat, oh, ich war auch ein Drecksack, ich bin gewaschen worden, der sagt dir, wo die Dusche ist. Wasch dich erstmal. Jesus vergibt dir auch, hat mir vergeben, vergibt dir. Römer 9, 23. Römer 9, Vers 23. Auf dass er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hat zur Herrlichkeit. Boah, was ein Vers. Was ein Vers. Manchmal sind die Verse, die sind so dick mit Öl, da kannst du 100 Jahre Salat machen. Auf dass der Reichtum seiner Herrlichkeit, Reichtum, nicht Armut, Reichtum seiner Herrlichkeit, Kundtue an den Gefäßen, du und ich, der Barmherzigkeit. Der Reichtum der Herrlichkeit Gottes ist immer sichtbar an den Gefäßen der Barmherzigkeit. Nicht an den Gefäßen des Gerichts oder des Verurteilens oder des Verdammens. Sehen wir das hier? Die er, sag mal die er, zuvor bereitet hatte. Zur Herrlichkeit. Wow, da zähle ich mich voll und ganz dazu. Du auch? Ich bin ein Gefäß von ihm, zuvor bereitet für seine Herrlichkeit. Halleluja. Was heißt es? Genau, er will, dass die Herrlichkeit in mir, um mich herum und aus mir herausfließt. Weil hier steht's. Er hat mich bereitet zu einem Gefäß der Herrlichkeit. Natürlich wird es im vollen Maß in der Ewigkeit sichtbar, aber jetzt schon hier und in Farbe. Merkt ihr das, wie gut es ist? 1. Korinther 2, Vers 7. Auch eine Stelle, die ich unfassbar liebe. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes. Von der Weisheit Gottes reden wir, die im Geheimnis verborgen ist. Das Geheimnis ist die neue Schöpfung, die Welt nicht sieht, aber du und ich. Wir erkennen die neue Schöpfung. Du erkennst den Christ, ob er wiedergeboren ist oder nicht. Christlich hat mit Christus nichts zu tun. Es gibt viele christliche Organisationen, christliche Sachen, aber da ist nicht immer Christus drin. Du hörst bei jemand, beim Zuhören, bei der Art und Weise, wie er redet, was er redet, wie er handelt, merkst du, ist es Christus oder christlich? Christlich wollen viele sein, aber Christus wollen sie nicht haben, weil das ist Beschneidung. Bis hierhin nicht weiter. Sie reden von dem, von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat. Halleluja, ich muss mich nicht drum bemühen. Er hat sie für mich vorherbestimmt. Vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Ist das der Hammer? Leute, ist das cool? Wir können jetzt hier beten und sagen, Herr, lass deine Herrlichkeit fallen. Und das tue ich. Ich bete es vor jedem Gottesdienst. Herr, komm stärker mit deiner Herrlichkeit. Aber ich weiß, was noch viel wichtiger ist als die Herrlichkeit hier, ist die Herrlichkeit in dir. Weil wenn du rausgehst und kannst sie nicht verteilen und nicht repräsentieren und nicht leben, nützt sie hier nicht viel. Wir können hier einen Tanzkurs machen, aber wenn keiner von euch tanzen lernt, kann ich hier vortanzen, wie ich will, wenn ich es könnte. Es würde dir nichts nützen, du musst es selber lernen. Du musst mit rausnehmen, die Herrlichkeit. Wir reden von der Weisheit Gottes. Die Weisheit Gottes hat es bestimmt. Die Weisheit Gottes hat bestimmt, dass es ein Geheimnis ist, das verborgen war, aber jetzt offenbart. Das brauchen wir nicht nochmal. Ihr wisst, dass dieses Geheimnis Christus Jesus war, die Hoffnung der Herrlichkeit, wo in mir, in uns, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Leute, das ist der Hammer, oder? Das ist der Hammer. Jetzt gehen wir noch in eine Bibelstelle. Ich mache sie doch noch, obwohl es ein bisschen viel ist, aber das machen wir jetzt noch schnell. 2. Korinther 3, ab Vers 4. Und da lesen wir, solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott weiter. Dieses Vertrauen haben wir gerade gelesen. Nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber uns etwas zuzurechnen. Wir können nicht sagen, hey, der große Thomas kann's, Chaka, ich hab's. Nein, als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott weiter. Machen wir es ein bisschen schneller. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Sag mal, Diener des neuen Bundes. Braut des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Der Geist macht lebendig. Denn der Buchstabe tötet, das Gesetz tötet, aber der Geist macht lebendig. Nächster Vers. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt, das mit Buchstaben in Stein gehauen war, wir wissen, um was es geht, um die 10 Gebote, die Mose empfing, es war ein Amt, dieses Amt hat den Tod gebracht, weil vor dem Gesetz gab es keine Sünde. Die Sünde ist erst aktiv geworden durch das Gesetz. Das wisst ihr alles, oder? Habe ich euch alles schon mal gelehrt. Wo kein Gesetz ist, wenn in Deutschland Stehlen nicht verboten ist, kann ich stehlen, wie ich will, ist es nicht Stehlen. Ich nehme mir einfach, was ich Lust dazu habe. Und die anderen genauso. Wenn es aber ein Gesetz gibt, das du nicht nehmen darfst, was dir nicht gehört, dann ist das Stehlen und dann gibt es Strafe. So, mit dem Gesetz kam der Tod. Weil das Gesetz fordert den Tod. Okay? Wenn dieses Amt schon Helligkeit hatte, wir wissen, wie das Gesicht von Mose leuchtete, es leuchtete, weil er was empfing? Das Gesetz. Da war eine Helligkeit im Gesetz, auf dem Gesetz. Und ihr wisst, dass Christus was ist? Das Gesetz. Wir denken wie ein Hochspringer mit dem Stab. Wir sagen, leg die Latte auf einen Meter und wir springen mit dem Stäbchen drüber und denken, wenn wir Hochspringer wären, wow, ich hab's geschafft. Und viele Christen denken so, aber Jesus legt die Latte nicht auf 5 Meter, nicht auf 10 Meter, nicht auf 20 Meter, er legt die Latte auf 200 Metern der Höhe. Und du kannst deine Latte noch so lang machen, du wirst die 200 Meter niemals schaffen. Warum hat Jesus diese Latte so hoch gelegt? Damit kein Mensch es schafft. Er selber hat die Latte so hochgelegt und er selber hat gesagt, ich mache das Gesetz so unerfüllbar, dass es nur einen gibt, der dieses Gesetz erfüllt, nämlich ich selber. Jesus hat gesagt, ich mache den Menschen das Gesetz so schwer, damit sie erkennen, ich schaffe es nicht, ich brauche jemanden, der das Gesetz für mich erfüllt. Und dann ist er so gerecht und so demütig, dass er sagt, ich suche mir nicht einen, der den Karren aus dem Dreck zieht, ich werde den Karren aus dem Dreck ziehen. Ich werde die Latte überspringen und ich werde den Preis bezahlen, nämlich den Tod. Ich werde mit meinem Leben den Tod bezahlen, weil das Gesetz was fordert? Den Tod. Leute, das müsst ihr euch vorstellen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sitzen zusammen und sprechen über die Menschheit, bevor die geschaffen wurde. Und dann wussten alle drei, wenn die sündigen, gibt es nur eine Lösung dafür, der Tod. Wie hart ist der Tod? Ist der endgültig? Oder kommen da jeden Tag welche und sagen, gestern war ich tot, heute bin ich wieder da. Nee, das ist endgültig. Ein für alle Mal. Bub. Endgültig. Knallhart. Was kostet der? Alles. Und Jesus ist bereit zu sagen, okay, wir schaffen ein Gesetz, was den Tod bringt, aber wir schaffen auch die Erlösung. Die Erfüllung dieses Gesetzes, was das Gesetz rechtmäßig fordert. Kein Richter in Heidelberg könnte sagen, wenn du einen umgebracht hast, Alter, Thomas ist mein Nachbar, ich lasse das dem mal durch. Ab sofort wäre der niemand zu gebrauchen. Ich habe es euch schon so oft gesagt. Gott kann nicht Strafe durchlassen, nur weil er dich gern hat. Dann würden die anderen sagen, ja, was ist mit mir? Dem lässt es durch, mir nicht. So geht's nicht. Das wäre kein Gesetz, das wäre kein Richter, das wäre keine Gerechtigkeit. Deswegen hat Gott ein für alle Mal bezahlt. Ist das nicht cool? Sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit aus seinem Angesicht, die doch aufhörte. Die Herrlichkeit des Gesetzes ist limitiert. Die Herrlichkeit des Geistes geht weiter. Leute, das begeistert mich. Sie sagten zu ihm, bedeck die Herrlichkeit des Gesetzes, weil sie ertrugen das Gesetz nicht und die Herrlichkeit, die mit einherging. Aber die hörte auf. Jetzt pass auf, gehen wir weiter. Wir werden es gleich verstehen. Oh, ich habe nur noch 5 Minuten. Wer gibt mir noch 5? 15, 15, 20, passt. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte. Wenn wir ans Gesetz denken und die Strafe aus dem Gesetz, haben wir immer so ein Unwohlsein. Sind wir ehrlich? Wenn wir die Geschichten lesen, wie viele starben, 17.500 letzte Woche, könnt ihr euch erinnern, durch die Rebellion. Das ist brutal, das sind Zahlen, die übersteigen meinen Verstand. Überlege mal, wenn ich in der Zeitung lese, da jetzt die Woche war wieder ein Autounfall, 2 Kinder tot. Ich lese es, denke, boah, furchtbar für die Eltern. Da sind mal kurz mal so nebenbei innerhalb von einer Viertelstunde 17.500 tot umgefallen. Da hast du aber eine Weile zu tun. Und nur, weil ein paar rebelliert haben. Aber dieses Gesetz war nichts Böses. Das Gesetz war gut. Denn es zeigte dem Menschen den Weg auf, wie er leben kann und leben durch das Gesetz. Nur war das Gesetz durch das Fleisch geschwächt. Dem Fleisch war es unmöglich, das Gesetz zu halten, weil es die Sünde mehr liebte als das Gesetz. Wenn Christus nur ins Gesetz gekommen wäre, nur ins Gesetz, hätten die Leute ihn nicht geliebt. Sie hätten gesagt, wir können mit dem Gesetz nicht umgehen, wir können mit dir nicht umgehen, weil du bist ja das Gesetz. Das hatten sie nie verstanden. Sie fingen an, ihn zu lieben, als was? Als er am Kreuz für sie starb. Bedingungslos. Weißt du, dass Gott dich liebt, bedingungslos? Es gibt keine einzige Bedingung, die Gott an dich gestellt hat, als er für dich am Kreuz starb. Er hat nicht gesagt, alle Blonden, alle Dicken, alle dies, alle das, alle die lieb und nett sind. Hat er nie gesagt. Er starb für dich, für jeden. Das muss man sich vorstellen, selbst für Adolf Hitler. Es übersteigt meinen Verstand. Und hat den Preis bezahlt, den das Gesetz fordert. Und das Gesetz ist wie? Kann man das Gesetz auslegen? Kann man es dehnen, stretchen, sich hinbiegen? Würden die Menschen gerne tun. Sagen, ja, ich habe jetzt meinen Nachbar erschossen, der stand auf meinem Parkplatz. Ja, das war jetzt ein bisschen heftig, aber naja, hätte halt nicht hinstehen sollen. Wäre das nicht passiert, ist nicht meine Schuld, hätte er da nicht geparkt. Also Leute, es kommt, du hättest dich doch auch aufgeregt, wenn der gestanden. Versteht ihr? Wir versuchen immer irgendwo was zu erklären. Nee, du hast ihn umgebracht, du hast ihm das Leben genommen, du bist ein Mörder. Also wenn schon das Amt, das den Tod bringt, das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit aus seinem Angesicht, die doch aufhört, der nächste Vers. Wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Das Amt, das den Geist gibt. Hast du ein Amt? Hast du ein Amt? Muss man dir das amtlich bescheinigen oder weißt du das? Du hast ein Amt. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Du repräsentierst ein Reich. Du repräsentierst einen König. Du repräsentierst einen Glauben. Ich hoffe es zumindest. Krass, oder? Wir sind nicht jeden Tag gut drauf. Das ist nicht die Frage. Das weiß der Herr auch. Aber er hilft uns in unserer Schwachheit. um eine Helligkeit zu tragen, die er vorbereitet hat, die nur im Geist möglich ist. Der Geist gibt diese Helligkeit. Nicht das Gesetz, nicht das Fleisch, nicht das Tun, sondern der Geist. Der Geist Gottes gibt deinem Geist Zeugnis, dass du Kind Gottes bist. Mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du nicht. Der Teufel sagt, bet um Vergebung wegen der Sünde. Und deine Emotionen sagen, deine Seele, Verdammnis kommt, Gedanken kommen, ja, das habe ich schon wieder. Lass doch diesen ganzen Mist mal los. Erinnere dich, als er dich bekommen hat an deiner Bekehrung, wusste er, was mit dir los ist. Du bist heute keine Überraschung für ihn. Er wusste, was er kriegt und hat ja gesagt. Entspann dich doch mal. Wenn ich den Satz vor 30 Jahren von irgendjemandem gehört hätte, wäre ich nicht jahrelang in der Verdammnis gewesen. Hätte ich nicht dreimal probiert, zurückzugehen zu den Rockern, weil ich gedacht habe, ich bin zu dumm, um Christ zu sein. Warum habe ich das gedacht? Weil ich religiöse Botschaften hörte. Wenn du dies noch tust, wenn du das noch tust. Das steht aber nicht im Evangelium. Wenn du dies noch tust oder das noch tust, verlierst du deine Errettung. Da steht drin, jeden Morgen ist seine Gnade neu. Wenn ich meine Schuld bekenne, ist er treu und gerecht und vergibt mir. Das steht drin. Aber das habe ich nicht gehört von diesen Leuten, weil diese Leute aus ihrer Selbstgerechtigkeit gepredigt haben und nicht. Ich sage es mal so, viele predigen über Christus, aber nicht von Christus. Sie kommen nicht vom Thron. Sie predigen über den Thron. Sie kommen nicht aus der Gegenwart. Sie predigen über die Gegenwart. Sie predigen nicht aus der Gnade, sie predigen über die Gnade. Sie predigen nicht aus der Liebe, sie kommen nicht aus der Liebe, sie predigen über die Liebe. Und die gilt immer für sie, aber nicht für die anderen. Es ist interessant. Leute, ich gebe euch heute Morgen gute Nahrung, die ist der Hammer. Das ist so viel Wahrheit drin, die macht dich frei. Machen wir mal noch bis Vers 11, machen wir noch mal. Und dann hören wir auf. Denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Helligkeit hatte, wie viel mehr das Amt, das zur Gerechtigkeit führt? Verdammnis, Gerechtigkeit sind zwei Seiten einer Medaille. Die gehören zusammen. Verdammnis und Gerechtigkeit gehören zusammen. Hör mir gut zu. Du hast dich für eine Seite entschieden. Jeder Mensch entscheidet sich für eine Seite. Die einen sagen, ich will Gott nicht, bleibt nur die Verdammnis. Gott kann nicht anders, wie sie zu verdammen, weil das Gesetz die Strafe fordert. Nochmal, ihr habt es verstanden, Gott kann nicht sagen, ich rette jetzt alle Italiener, ihr werdet zwangserrettet. Da sind wir genau da, wo wir bei der ersten Braut waren. Sie wurde zwangsverheiratet, sie liebt ihren Bräutigam nicht. Gott hat das Thema durch, das braucht er nicht nochmal. Gott sagt, ich will eine Braut, die mich liebt. Und das nennt man ohne Flecken und Runzeln. Verstanden? Durch den Prozess gehen wir alle. Aber er hat uns vorherbestimmt. Amen. Und er bleibt treu. Und die andere Seite der Medaille ist Gerechtigkeit. Verdammnis kommt, sagst du, nee, bei mir steht Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit bedeckt die Verdammnis. Oder die Verdammnis die Gerechtigkeit. Je nachdem, wie rum du die Medaille drehst. Aber es gehört zusammen. Wir können nicht sagen, wir sind gerecht, weil wir so gut sind. Nein, wir sind gerecht gemacht, weil er die Verdammnis trug. Er war getrennt am Kreuz vom Vater. Der Vater hat seinen Blick abgewandt. Verdammnis heißt, der Vater ist weg. Und er sagt, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Das war der schlimmste Moment des Universums. Das wäre eigentlich für uns die eigentliche Strafe. Menschen, die in der Hölle waren und nochmal zurück durften, die erzählen alles selbe. Wo sie am Runterfallen sind, es gibt mehrere Portale in die Hölle. Am Runterfallen sind sie schon im Bewusstsein der Ewigkeit, genauso wie wenn du in den Himmel gehst, in dem Moment, wo du diese Erde verlässt, bist du im Bewusstsein der Ewigkeit und du weißt in diesem Moment, weil Gott deinen Horizont öffnet, genauso in der Hölle wie im Himmel, wo du verstehst, das ist ewiglich und unveränderbar. Niemand kann dich auch mehr aus dem Himmel klauen und niemand wird dich aus der Hölle holen. Es gibt so katholische Lehre und dann wirst du rausgeholt und wenn die da beten für dich und Fegefeuer und Leute, das ist nicht die Wahrheit und es steht nicht im Wort. Und die sagen, in dem Moment, wo ich im Fallen war in die Hölle, wusste ich, das ist für immer. Das ist der eigentliche Schrecken, wenn die dann die Dämonen sehen und der Feuer sehen und was da alles gibt, die Ketten und die Zellen und alles. Das ist halb so schlimm wie das Bewusstsein. Alles Gute ist weg. Die Bibel sagt, irrt euch nicht. Alle guten, vollkommene Gabe kommt von wem herab? Vom Vater des Lichts. Ist der Vater des Lichts weg, ist nichts mehr Gutes übrig. In der Hölle, im Getrenntsein von der Gegenwart des Vaters, gibt es nichts mehr Gutes. Das ist die Werbeabteilung der Hölle, wo sie immer sagen, ja, da unten, da warten die Jungfrauen und wir trinken ein Bier, spielen Skat, ja, ja. Das ist die Werbeabteilung. Da ist Heulen und Zähneklappern, hat Jesus gesagt. Und Jesus sprach oft über die Hölle. Ist komisch, dass viele Christen nicht über die Hölle reden wollen. Wurde schon angefragt. Ich sage, ich mache keine Beerdigung von jemandem, der nicht zu unserer Gemeinde gehört. Ich mache es nicht. Warum? Ich kann nicht dahinstehen und sagen, jetzt schau da von oben herab. Wenn ich genau weiß, der ist da unten und zwar ganz weit unten. Ich kann es nicht. Ich traue auch keine Leute. Ich habe von der Nachbarschaft schon Anfragen gehabt für Ehetrauung. Habe ich gesagt, sind die gläubig? Nö. Sag ich, mache ich nicht. Weil Ehe ist ein Bund von drei Leuten. Wenn die das nicht verstanden haben, dann kann ich die nicht trauen, weil das ist für mich eine Farce. Es ist eine Lüge. Es ist ein. Sollen andere machen. Da gibt es andere, die machen das. Ich kann es nicht. Ich mache es nicht. Punkt. Das ist für mich konsequent und ehrlich. Das ist für mich ehrlicher, wie da jemand zu trauen, wo ich weiß, in 2 Jahren sind die eh wieder geschieden, weil andere Mütter haben auch schöne Töchter. So gehen die meisten in die Ehe rein. So, denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hat, wie viel mehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Machen wir noch 10 und 11 und dann hören wir auf. Ja, jene Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Wie soll Paulus das in ein paar Sätzen beschreiben, was er da verstanden und gesehen hat? Er kannte das Alte Testament, er wusste, was da passierte und er kriegt die Offenbarung über den neuen Bund und die neue Herrlichkeit. Das ist wie wenn du sagst, hey, ich war da mal auf dem Feuerwerk in der Nachbarschaft. Das war das erste Feuerwerk, was ich erlebt habe. Das war der Hammer. Und dann bist du irgendwo, wo eine Stunde lang geböllert wird und du sagst, wow, das war ein Feuerwerk. Das war gar nichts dagegen. Aber du hast bis dahin gedacht, das war das absolute Nonplusultra. Weil die kannte nichts anderes. Und er sagt hier, die Herrlichkeit, die damals schon Herrlichkeit war, er bezeichnet sie nicht anders als Herrlichkeit, ist nichts gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit, die wir jetzt haben im neuen Bund. Ist das der Hammer? Jetzt greift er wieder meine Stimme an, macht aber gar nichts. Vers 11 noch, und dann sind wir da. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhörte, das Gesetz ist erfüllt. Christus ist des Gesetzes Ende, also hat es aufgehört. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, die 10 Gebote gelten nicht mehr, die gelten immer noch. Aber ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, ich bin unter der Gnade. Ich bin nicht mehr unter der Strafe, ich bin unter der Erlösung. Amen. Das aufhört, wie viel mal mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? Ich bleibe im Hause des Herrn immer da. Warum? Weil ich dazugehöre, weil ich Sohn bin. Ich muss nicht fragen, ob ich rein darf, ich bin Sohn. Ich habe gewonnen, du auch. Ist das cool? Oi, jetzt war es ein bisschen länger heute, obwohl ich gedacht habe, das wird kurz. Deswegen habe ich am Anfang so lang gemacht, weil ich dachte, es wird heute kurz, aber es wird wieder lang. Aber ich glaube, das segnet euch, oder? Amen. Vater, wir danken dir für das Wort. Und wir beten heute Morgen, dass alles, was wir gehört haben, nicht nur leere Worte sind, und dass du es uns zu Hause beim nochmal anhören nochmal erklärst und nochmal erklärst und nochmal erklärst und nochmal erklärst. Und dass du es reinschreibst auf die Tafeln unseres Herzens, damit wir begreifen, was du heute Morgen uns sagen wolltest, was du vorhast mit der Herrlichkeit, vorhast mit der Gemeinde, vorhast mit dieser Zeit. Danke, dass wir nach vorne schauen, nicht nach hinten. Danke, dass das Beste alles vor uns liegt. Und danke, dass es mit uns selbst immer besser wird. Das ist doch der größte Schatz, den wir haben. Gold und Silber vergehen. Ein Lottogewinn ist irgendwann ausgegeben. Eine Erbschaft ist irgendwann ausgegeben. Aber das, was in mir verändert ist, bleibt in Ewigkeit. Es ist ein Schatz, der in mir ist. Danke, Jesus, dass ich begriffen habe, wo wirklich der Schatz in dieser Welt ist, nämlich in mir drin. Und ich habe diesen Schatz in irdenen Gefäßen, nämlich den Heiligen Geist, mit dem ich versiegelt bin, der in mir bleibt und der mir die Herrlichkeit Gottes groß macht. Selbst in der dreckigsten Gefängniszelle könnte ich deine Herrlichkeit erleben, weil ich nicht mehr abhängig bin von Äußerlichkeiten, sondern das, was in mir drin passiert und jeden Tag verändert wird und erneuert wird. Und danke, dass ich zu der Braut gehöre, die den Bräutigam liebt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft und mit allem, was in mir ist. Und dass ich nicht zu der Braut gehört, die zwangsverheiratet wurde in der Religion, in dem, wo sie einfach Ja sagt, obwohl sie Nein meint. Danke, dass ich kein Heuchler bin, sondern dass ich von dir, Herr, bestimmt wurde, in dieser Herrlichkeit zu gehen, zu wandeln und zu herrschen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen.